Herzlich willkommen zum Podcast von Soroptimist International Deutschland. Unsere Stimme zu Themen in aller Welt. Wir sind eine NGO, die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Mädchen einsetzt. In allen Bereichen, weltweit.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Podcast in diesem Jahr. Unser Thema heute wurde beim diesjährigen Novembergespräch in München aufgenommen. Es geht um den Wert von Kunst und Kultur. Kunst und Kultur werden seit jeher als Bindeglied für den Zusammenhalt einer Gesellschaft verstanden und dafür gefeiert. Doch in einer Zeit, in der immer mehr gespart wird, sowohl von Privatpersonen wie auch von der öffentlichen Hand, stellt sich die Frage nach dem Wert von Kunst und Kultur heute neu. Welche Bedeutung wird dieser Bereich in Zukunft haben? Was wird sich ändern und wie schaffen wir es, uns eine Vielfalt von Ideen und Kreativität noch leisten zu können? Darüber diskutieren Professor Karin Pontoppidan, Präsidentin der Akademie der Bildenden Künste in München, Jennifer Becker, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Theatergemeinde München e.V., Reiko Schwalbe, Gründer und Veranstalter der Artmuck Kunstmesse, und es moderiert Dr. Daniela Schaper vom SI Club München. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Freut mich sehr, dass auch viele den Weg gefunden haben heute hier in die Akademie der Bildenden Künste, mit der wir als Club schon seit einigen Jahren eng verbunden sind. Frau Professor Pontoppidan war auch schon bei uns zu Gast, hat einen Vortrag gehalten. Wir haben eine sehr schöne Führung bekommen durch die Jahresausstellung und unser Weg führt uns immer wieder in diese wunderbaren Räume. Ich denke, wir alle haben gemerkt, was Kunst und Kultur bedeutet, als wir keinen Zugang dazu hatten während Corona. Da haben wir doch gemerkt, was es mit uns macht, wenn wir diese Erlebnisse, diese Begegnungsräume nicht haben. Aber in der heutigen Zeit steht die Kultur, steht die Kunst wieder unter Druck, weil die Staatskassen sich leeren. Wir haben weniger Fördermittel. Es muss trotzdem irgendwie weitergehen. Und wir müssen uns einfach Gedanken dazu machen, welche Bedeutung wir Kunst und Kultur beimessen, was es uns das auch wert ist, uns selber, und was wir beitragen können, um den Kulturbetrieb auch am Laufen zu halten, von dem wir letztendlich ja alle profitieren. Und für diese Gesprächsrunde haben wir uns sehr spannende Gäste eingeladen, die in ihrer täglichen Praxis alle mit Kunst und Kultur aus verschiedenen Perspektiven zu tun haben. Und ich darf sie Ihnen kurz vorstellen, Frau Professor Karin Pontoppidan, amtierende Präsidentin der Akademie, erste Frau in diesem Amt, trotz einer sehr langen Geschichte der Akademie, aber wunderbar. Sie ist selber auch Professorin, hat eine eigene Schmuckklasse, sie ist Schmuckkünstlerin und auch international renommiert. Also man findet sie in vielen internationalen Museen, findet man ihre Stücke. Schön, dass Sie heute da sind. Daneben Reiko Schwalbe, Gründer und Veranstalter der Artmuck. Die Artmuck ist mittlerweile mit über 150 KünstlerInnen, Kollektiven, Galerien, Münchens größte Kunstmesse und auch bayernweit sehr renommiert. Und uns verbindet auch etwas, und zwar durften wir als Soroptimistinnen zusammen München mit Soroptimistinnen aus Dubai im Frühjahr eine Silent Auction bei ihm machen. Da haben wirklich 80 Künstler und Künstlerinnen Werke gespendet dafür. Wir haben einen richtig tollen Erlös erzielt und haben Projekte gegen weibliche Genitalverstümmelung unterstützen können. Ganz herzlichen Dank und es freut mich, dass du heute extra aus Dornbirn gekommen bist, weil nämlich morgen um 8 geht schon wieder weiter mit der Ink Art Fair am Bodensee. Und daneben Jennifer Becker. Sie ist Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende der Theatergemeinde, die immerhin Deutschlands größte Publikumsorganisation ist, sich also mit verschiedenen Kulturveranstaltungen beschäftigt. Und ich glaube, ihr habt so im Jahr 20.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Veranstaltungen. Also eine richtige Größe, würde ich sagen. Ja, also vielen herzlichen Dank für das Kommen schon mal. Ganz spannend fand ich, als alle hier reingekommen sind und wer diesen Saal nicht kennt, der ist also mit offenem Mund stehen geblieben und hat gesagt, wow, was ist das für ein Raum? Und ja, wir haben ihn natürlich vorbesichtigen dürfen, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Also die Akademie ist ja schon 1808 gegründet worden und ist eine der ältesten und bedeutendsten Kunsthochschulen Deutschlands. Die Künstler wie Franz Marc oder Paul Klee, Wassily Kandinsky zutage gefördert hat. Also wirklich die Größen, die wir in allen Museen bewundern. Und der erste Direktor hat schon damals bei Max dem Ersten darum gebeten, doch diese Gobelins haben zu dürfen. Die sind also schon im 17. Jahrhundert gewebt worden nach den Gemälden Raphaels, die eigentlich im Vatikan hängen. Und diese Aula wurde extra dafür gebaut, richtig? Genau. Und das Argument vom Direktor Jochen Peter Langner damals war, dass diese Werke von unschätzbarer Bedeutung für die Ausbildung ist. Als sie dann hier hergehängt wurden, war natürlich die Moderne schon angebrochen. Und hier schließt sich auch meine erste Frage an. Seitdem ist natürlich viel Zeit vergangen und schon in den 1960er Jahren hat der amerikanische Künstler Ed Reinhardt gesagt, der einzige Grund, eine Akademie zu besuchen, ist zu erfahren, dass man sie nicht braucht. Das interessiert mich jetzt, was für ein Kunstverständnis, welchen Kunstbegriff vermitteln Sie jetzt in der Akademie? Was ist was sehen Sie als Ihre Aufgabe? Was ist das Verständnis?
Das ist natürlich sehr große Fragen. Und ich muss ein bisschen ausholen, um das zu antworten. Weil es gibt nicht eine Akademie. Es gibt ein Gebäude, es gibt eine Institution, die aus ganz viele verschiedene Ansätze und ganz viele verschiedene Klassen, ganz viele verschiedene Menschen besteht. Also wir haben hier 19 Lehrstühle im Bereich freie Kunst, aber wir haben auch Kunstpädagogik als ein sehr wichtiges Thema. Wir haben Innenarchitektur, wir haben Architektur, wir haben Kunsttherapie, wir haben Lehrstühle für Philosophie und für Kunstgeschichte. Und das heißt, hier wird genauso viele, wie es Lehrstühle gibt und noch mehr verschiedene Ansätze vermittelt. Es ist auch mittlerweile leider auch selten geworden, das System, was wir haben, der sogenannte Meisterinnenklassen, wo die Studierende sich direkt bei einer Professorin bewirbt. Das heißt, man bewirbt sie nicht einfach nur, um Kunst zu studieren, man bewirbt sich, um eine bestimmte Richtung kennenzulernen. Und das pflegen wir sehr. Und deswegen ist es nicht ein Ansatz, sondern es ist eine Vielfalt an Ansätzen, was wir vermitteln. Und das ist uns auch sehr wichtig.
Okay. Wir haben ja in der Vorbereitung auch jeden mal um ein Statement gebeten und Sie haben gesagt, Kunst sei jener Teil der Kultur, der sich durch besondere Komplexität auszeichnet. Was meinen Sie damit und wer entscheidet eigentlich, was komplex genug ist?
Genau. Also wer die Frage, wer definiert, wann ein Werk Kunst ist oder nicht, ich glaube, dann brauchen wir einen eigenen Abend dafür, um das zu diskutieren. Aber meine Haltung ist ganz klar, das entscheidet die KünstlerInnen. So. Aber was ich damit meine, ich glaube, oft wird Kunst so als eine, sagen wir, etwas ganz Spezielles, ganz Besonderes und nicht Teil der Alltag gesehen. Und das halte ich für falsch, weil ich glaube, dass der Kultur in all seiner Vielfalt extrem wichtig ist. Das ist das, was uns, also das ist identitätgebend, das ist aber auch reflektiv, das ist eigentlich das, was uns als Gesellschaft ausmacht. Und der Kunst ist Teil davon und das ist vielleicht der Teil der, also ich nenne das Komplexität, aber vielleicht der Teil, der nicht ganz so leicht verdaulich ist. Ja? Also wo verschiedene Gedanken gleichzeitig vermittelt wird, wo verschiedene Emotionen gleichzeitig vermittelt wird, wo auch kritisch hinterfragt wird, neue Lösungsmodelle präsentiert wird. Jetzt im Vergleich zu anderen Formen von Kultur nenne ich das Komplexität.
Ist der Wert von Kunst oder Kultur irgendwie auch abhängig vom kulturellen Umfeld, von kulturellen Zusammenhang? Was spielt das für eine Rolle?
Ja, ich glaube, das ist sehr wesentlich davon abhängig, weil wenn Kunst nicht geschätzt wird, dann kann es leicht verstumpfen. Also ich glaube, dass der Antrieb, Kunst zu machen, bleibt. Aber natürlich, wie alles anders aus, das braucht Unterstützung, das braucht Anerkennung. Künstlerinnen brauchen einen Platz, um ihren Stimmen zu präsentieren. Ja, jetzt egal, bildende Kunst oder andere Formen, die brauchen eine Präsentationsplattform. Ja, die brauchen auch die Anerkennung für die Leistungen, die sie machen. Die brauchen das Gefühl, Teil von einer Gesellschaft zu sein. Und dass sie Gehör finden mit ihren Arbeiten. Kunst zu machen ist sehr anstrengend und sehr schwierig. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, interessiert doch eh keine oder ja, es gibt ja keine Möglichkeit, damit irgendwie mein Leben zu gestalten, dann verhungert die Kunst.
Reiko, du hast ja mit der Messe im Endeffekt ja auch eine Plattform, wo du Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit bietest, sich zu präsentieren. Und letztendlich ermöglichst du ja auch den Betrachtern einen relativ niedrigschwelligen Zugang. Also man kann sich ein Ticket kaufen, es hat so ein bisschen natürlich auch Eventcharakter, wenn ich das mal so sagen darf. Du versuchst ja auch dann so ein bisschen Zusatzangebote zu machen, irgendwie ein Event zu organisieren, Frühstück zu organisieren oder irgendwie sowas, dass also die Leute sich angesprochen fühlen. Hast du das Gefühl, dass vielleicht Leute, die etwas zaghaft, fremdelnd kommen zu deinen Messen, dass die einen anderen Blick auf Kunst, Kultur haben danach? Also ist das diese Niedrigschwelligkeit, verändert es dann auch bei den Leuten den Blick?
Also das ist ein sehr komplexes Thema, wo ich auch gerne mal auf eingehen würde. Also auch im Sozialismus, ich komme aus Ostdeutschland, war das nicht anders, was du beschrieben hast. Ich glaube, Kunst und Kultur war immer schon auch in der Vergangenheit einigen wenigen Reichen vorbehalten, die das fördern konnten. Und das ist das Wichtige. Meine Kunst ist ja Ausdruck einer Gesellschaft, in dem sich Menschen, die sich nicht in klassischen Klischees wie ich mache damals Holz und oder Kuhzucht oder heute mache ich einen ITler, einen kreativen Freigeist haben und sich trauen, etwas auszudrücken. Und dieser Begriff, die Verständlichkeit, war ja früher auch schon nur wenigen vorenthalten und findet aber jetzt in der modernen Welt einfach einen Zugang zu viel, viel mehr Menschen. So, und diese Möglichkeit, diesen Zugang zu haben, der ist natürlich begleitet von Stereotypen. Oh, Kunst war jahrelang nur wenigen vorenthalten. Oh, du musst ja das Geld haben und. Das ändert sich jetzt durch die neuen Medien und. Und wir merken schon verstärkt, dass es gab ja diesen Diskurs, man mit Menschen, die sich bei IKEA große Sachen kaufen, Bilder und für immer, da darf man gar nicht diskutieren. Das sind auch Künstler, die wissen einfach, okay, ich habe ein Kunstwerk geschaffen, eine Edition, verdiene mein Geld. Und früher hatte jeden der Fürst gesagt, okay, du bist Künstler, mach mir mein Haus schön, ich lapidarisiere es ein bisschen und gebe dir dafür Essen und Trinken. Also das ändert nichts, Thema Kommerz. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit einfach immer mehr Menschen den Mut finden, das zu machen. Bedingt aber auch, weil wir vorhin über Galerien gesprochen haben, man muss es dem aktuellen Gesellschaftsstatus entsprechend hübsch machen. Also ich selber mag auch keine klassische Kunstmesse, wo ich links, rechts laufe und dann weiß ich nicht, was los ist, sondern ich mag ja den Charakter, den Eventcharakter. Ja, und ich glaube, die Menschen heutzutage, Jochen Schweizer, warum ist der groß geworden? Weil die Menschen im Hamsterrad was erleben wollen. Ja, die wollen ein Event haben, die wollen ausbrechen. Und ich glaube, wenn man denen das bietet, dann ist die Möglichkeit, dass Menschen, die das vorher nicht hatten, erkennen, wie wertvoll das für sie ist, wie es sie inspiriert, wie es sie berührt. Aber das zeigt auch die neue Studie, die ich mitgebracht habe, zum Beispiel von den Galerien, dass man sagt, dass der Anteil derjenigen, die Erstkäufer sind in Galerien und Messen, immer mehr wächst. Mhm. Und ich glaube schon, dass das da so ist.
Okay. Jenny Becker hat jetzt auch, sagen wir mal, durch diese Theatergemeinde, die ja auch einem breiten Publikum Zugang zu Kultur bietet, auch eine gute Perspektive, glaube ich, Querschnitt der Gesellschaft. Wenn wir über Komplexität von Kunst sprechen, also die Aussage von Frau Pontoppidan, hast du das Gefühl, dass das Publikum diese Komplexität immer versteht? Oder braucht es manchmal eine Übersetzung, um vielleicht auch Menschen hinzubringen zu komplexeren Themen? Aber man kann ja auch jemanden abschrecken.
Ich fand das mal ganz interessant, im Lehmbachhaus mitzuerleben, wie der Direktor Matthias Mühling, E.ON-Manager, durch eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst geführt hat. Die waren damals Sponsoren des Hauses und waren erst ganz aufmerksam und dann hat sich einer getraut zu sagen, also Herr Mühling, ohne Ihre Erläuterungen würde ich hier gar nichts verstehen. Und dann sagte der Matthias Mühling, ich würde ein Kernkraftwerk auch nicht verstehen, wenn Sie mich durchführen ohne Erklärung. Natürlich geht es einem immer leichter, wenn man Zugangshilfen hat, die einem Dinge erschließen, die man vielleicht nicht gelernt hat, noch nicht gesehen hat, noch nicht gehört hat. Es wird viel über Audience Development gesprochen. Wie entwickelt man das Publikum quasi mit in neue Stücke rein, in der Musik, in der darstellenden Kunst? Was ist da heute die Aufgabe? Fast jedes Theater hat eine Kulturvermittlungsabteilung, eine Pädagogikabteilung, versucht auch schon mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Also das Sprechen über Kunst, das sich austauschen können, das setzt natürlich auch voraus, dass ich vielleicht auch einen Wortschatz dafür habe, dass ich auch Sehgewohnheiten trainiere, dass ich mir da auch was zutraue und dass ich vielleicht meinen eigenen Kanon auch entwickle, nicht nur das, was mir vielleicht mitgegeben wurde. Und das kann ganz verschieden passieren. Also meine ersten Zugänge zu Kunst und Kultur waren natürlich auch als Kind schon, aber nicht aus dem bildungsbürgerlichen Haushalt, sondern im Schwäbischen Musikverein. Das war halt einfach auch ein geselliger Zusammenkunftsort und das war ganz selbstverständlich, dass man musiziert hat. Aber der Zugang jetzt heute zur Oper oder zum Konzert der Philharmoniker ist ja nochmal ein anderes Thema. Und unser Verein ist 1919 entstanden aus einer, ich sag's mal, bürgerschaftlichen Emanzipationsbewegung. Es gab einfach Menschen, die gesagt haben, warum sollen wir denn als Arbeiterinnen und Arbeiter nicht auch mal in die Oper gehen dürfen? Warum ist es denn bestimmten Milieus vorbehalten? Und diese Forderungen, die auch zur Gründung von Stadtmuseen und Einrichtungen außerhalb derer, die von Kirchen und vom Adel getragen waren, geführt haben, hat natürlich auch ein anderes Selbstverständnis transportiert. Und diese Gründungsidee ist natürlich bis heute auch da. Also wer darf denn was auch sehen, wer darf wohin, wer ist wo eingeladen, wer fühlt sich auch adressiert? Das sind ja ganz wichtige Fragen auch von Kultureinrichtungen. Und von daher ist immer die Frage, dieses 70er-Jahre-Thema Kultur für alle, macht man es so einfach, dass keine Zugangshürden gibt? Oder möchte man vielleicht auch im Sinne einer Art Aufstiegsversprechen eine Zugangshürde nehmen können, um zu sagen, ich fühle mich jetzt auch einem gewissen Milieu zugehörig. Also ich fühle mich jetzt auch in der Oper richtig, wo ich mich vielleicht vor 10 Jahren nicht verortet hätte. Ja, also für manche ist diese Differenzierung wichtig und für andere ist natürlich erstmal die Frage, wie schaffe ich so erste Kontakte? Und ich finde, es braucht ganz vieles. Wir hatten das im Vorgespräch auch gerade diskutiert. Es braucht ganz viele Anknüpfungsmöglichkeiten. Es gibt nicht ein Entweder-Oder. Und die Komplexität, das ist ja schon im Wort drin, dass es erstmal auch ein Anspruch ist an alle Beteiligten, an die, die Kunst herstellen und an die, die sie rezipieren. Mhm. Und natürlich ist das fordernd. Das kriegt man nicht geschenkt.
Frau Pontoppidan, welche Verantwortung hat denn die Akademie, eine Öffnung für die Gesellschaft zu schaffen, einen Zugang für die Gesellschaft zu schaffen, ohne dass Qualität der Kunst verloren geht. Also diese Vermittlung auch nach außen zu fördern. Wie sehen Sie da die Aufgabe der Akademie?
Ich halte es für eine sehr wichtige Aufgabe, weil ich glaube, dass in der Vergangenheit, sagen wir so, ein gewisses Image von KünstlerInnen, vielleicht eher von Künstlern gepflegt wurde, ein gewisses Image von ja, auch der Komplexität und das verstehst du nicht und so weiter gepflegt wurde. Und ich halte das für einen komplett falschen Ansatz. Ich glaube daran, dass Kunst eine Reflexionsebene für die Gesellschaft bietet. Und deswegen muss es auch alle, die diesen Gesellschaft zugehörig sind, egal woher sie kommen, egal welche Bildungsstand, die Möglichkeit haben, durch Kunst ihren Stimmen Gehör zu finden. Und deswegen ist diese Möglichkeiten öffnen, nach außen zu gehen, ein ganz wichtiger Teil. Das hat nichts damit zu tun, dass wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben. Selbstverständlich haben wir das. Wir sind, ja, wir haben einen staatlichen Auftrag, ja, und wir sind alle mit, die Studierenden auch, ExpertInnen in das, was wir machen. Selbstverständlich ist der Anspruch hoch, aber es ist, spielt ja keine Rolle, woher man kommt. Ja. Jeder kann hier was dazulernen. Jeder kann sich verbessern. Man muss es nicht alles vorher wissen. Und deswegen diese nach außen gehen ist für mich nicht wie soll ich sagen, da geben wir nichts auf, sondern wir teilen was. Ja. Wir teilen was mit anderen.
Also ich finde es auf jeden Fall wirklich ganz wunderbar, diese Jahresausstellung oder Diplomausstellung. Ich kann wirklich jedem Kunstinteressierten nur empfehlen, das zu besuchen, weil man wirklich hier durch die Hallen geht. Das ist also erstmal ein wunderbares Gebäude und in den einzelnen Räumen sind dann die Klassen, die dann eben die Werke präsentieren, sind immer Studierende da, die es auch erläutern und man bekommt wirklich einen sehr guten Querschnitt, muss ich sagen. Wenn wir mal über nicht nur den Begriff von Kunstkultur, sondern auch die Wertigkeit jetzt mal zu sprechen kommen. Wer legt eigentlich den Wert fest? Du, Jenny, hattest ja auch in deinem Statement gesagt oder genau diese Frage aufgeworfen. Welchen Wert meinen wir überhaupt? Meinen wir Qualität, Bedeutung, Nutzen, Preis, Potenzial? Was meinen wir eigentlich damit? Was ist der Wert von Kultur?
Das, glaube ich, ist sehr individuell verschieden. Liegt in der Person, was es ihr bedeutet. Also das kann auch unterschiedlich sein im Verlauf eines Lebens. Das, glaube ich, ist nie pauschal zu beantworten. Also die Qualität, das ist ja immer so ein Anspruch, den auch oft EntscheiderInnen und FunktionärInnen haben. Also ich bin der Kurator, die Kuratorin. Ich entscheide, welche Qualität ist gut genug fürs Museum. Und mit dieser Museumsqualität kriegt das Kunstwerk einen anderen monetären Wert und der Kunstmarkt reagiert darauf. Plötzlich gibt es Sammlerinnen und Sammler, die sagen, Künstler war im Museum, scheint was zu taugen, kaufe ich auch mal was, ist ein Investment. Also da wandelt sich ja auch der Wert ein und desselben Kunstwerks in diesem ganzen Ablauf. Und je nachdem, wer diesen Wert definiert und wer damit zu tun hat. Der Nutzen, also manchmal kommt es mir auch so ein bisschen vor, als würde die Kunst, und in dem Fall jetzt tatsächlich die Kunst, überfrachtet mit so einem pädagogischen Anspruch. Also die muss uns alle kreativer machen, die muss uns Lösungen aufzeigen, die muss uns Inspiration geben, die muss irgendwie nützlich sein. La pour la gibt es schon auch und ist auch wichtig und wir erkennen vielleicht nicht immer in dem Moment, in dem wir etwas sehen, den Wert dieses Kunstwerks, aber vielleicht später. Also wenn wir dann später zur Entscheidung kommen, das hat mir doch was bedeutet oder etwas ausgelöst, dann ist es aber unsere Entscheidung auch ein Stück weit und ich finde es schwierig, da immer über diesen Nutzen auch zu sprechen, weil das ist ja auch mal so dieser staatliche Auftrag, ja, das dient der Gesellschaft, Demokratie, Bildung, all das soll die Kunst leisten. Wow, ich glaube eher, das alles muss die Kultur leisten. Für mich ist die Kultur die Entscheidung, wie wir zusammenleben wollen. Und da sind wir alle beteiligt und gemeint. Und Kunst kann uns da durchaus Impulse geben, aber Kunst kann das nicht uns allen abnehmen. Da haben wir schon auch alle eine Aufgabe.
Die Frage ist natürlich auch, inwieweit ist für den Wert von Kunst aus eurer Sicht die Aussage wichtiger als, sagen wir mal, das handwerkliche Können, was dahinter steht, das Dekorative. Also ich sag mal, viele verbinden ja den Wert von Kunst genau damit, dass man eben etwas Ästhetisches sieht, eine besonders schöne Arbeit, die einen erbaut, die einen erfreut, oder dass etwas besonders kompliziert hergestellt ist, wo wir dann eigentlich ja schon mehr beim Handwerk sind. Sie haben ja, Frau Pontoppidan, auch in der Pinakothek der Moderne zusammen mit der Frau Nollert mal eine Ausstellung mit dem Namen Schmuckismus, das war, glaube ich, ein bisschen ironisch gemeint, ja, kuratiert. Was macht eigentlich ein Werk museumsreif?
Also museumsreif, glaube ich, schwierige
Frage, ja.
Schwierige Frage, weil das setzt ja voraus, dass es sowas wie eine bestimmte Qualitätsmaßgabe gibt, wo man sagt, jetzt ist es museumsreif. Und das gibt es ja gar nicht. Auch die verschiedenen Museen, die es gibt, haben unterschiedliche Einstellungen zu sammeln, haben unterschiedliche Schwerpunkte, hoffentlich auch unterschiedliche Qualitätsvorstellungen. Ich glaube, das, was für mich das Wichtigste ist, wenn ich kuratieren darf, ist, dass die Werke die Gesellschaft, die heutige Zeit in eine gewisse Weise reflektiert oder der kulturelle Kontext, in dem sie entstanden ist, reflektiert, etwas zufügt. Und ich glaube, das ist auch die Frage nach Handwerk. Ich glaube, das ist nicht der relevante Diskurs bei uns, weil es gesellschaftlich auch nicht der relevante Diskurs ist. Also unseren gemeinsamen Vorstellungen haben sich geändert und so ändert sich auch der Kunst und andersrum. Ja. Also von daher, was macht das museumsreif in den, jetzt bei der besonderen Ausstellung war es die gesellschaftliche Aussage von den Schmuckstücken, aber ich hoffe, dass es nicht sowas gibt wie diese eine Qualität, die es ausmacht, sondern eben unterschiedliche Museen, unterschiedliche Qualitätsmaßnahmen.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass gerade die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst eine ziemliche Herausforderung sein kann. Aber allein die Tatsache, dass man sich bestimmte Fragen stellt, dass man sich Gedanken dazu macht, ist eigentlich schon Fortschritt, finde ich. Wie empfindest du das, Jenny? Also manchmal gibt es ja auch im Theater oder Musik, so sagen wir mal, ein bisschen sperrige Stücke vielleicht. Aber wenn man da den Zuschauenden ein bisschen Hilfestellung gibt, dann ziehen sie doch daraus auch einen persönlichen Benefit oder einen persönlichen Nutzen.
Also wir diskutieren bei uns ja viel, was wir in unsere Programmempfehlungen aufnehmen. Unser Kulturclub ist quasi eine Art Lotsin. Der TH Kulturclub lotst ein bisschen durch das Münchner Kulturleben. Wenn man nämlich so ein Stadtmagazin aufschlägt, dann ist man oft erschlagen von der Fülle der Möglichkeiten und braucht vielleicht ein bisschen Orientierungshilfe. Und dann war die Frage, wonach sortieren wir unsere Empfehlungen? Packen wir unsere Teilnehmenden in Schubladen und sagen, das sind die immer nur in die Komödie wollen, in Boulevardstücke und so weiter. Und das sind die sind intellektuell anspruchsvoll und da gibt es noch jene und so weiter. Man hat gesagt, nee, weil uns allen geht es ja so, dass wir verschiedene Kulturbedürfnisse in verschiedenen Lebenssituationen und je nach Tagesform haben. Wenn ich einen harten Arbeitstag hatte, bin ich vielleicht ganz froh, abends im Theater mal auch zwei heitere Stunden zu verbringen und dann stehe ich zu diesem Eskapismus. Und wenn ich sage, ich habe aber jetzt am 6. Januar mal Zeit und Lust, 6 Stunden Wallenstein in den Kammerspielen zu sehen und lass mich darauf ein. Und es ist eine Art Festival und ich will da mal eintauchen und mich so richtig damit auch beschäftigen, dann finde ich es auch prima, wenn mir da jemand ein bisschen mithilft, da auch reinzufinden. Also ich finde, das ist auch immer eine persönliche Entscheidung. Was möchte ich? Wie weit gehe ich da? Und wir zwingen auch niemanden, Dinge zu tun. Früher gab es in unserem Club einen Kulturaufruf. Da musste man jeden Monat diesem Aufruf folgen. Und das haben wir damit begründet, dass wir sagen, dann kommst du reihum 12-mal im Jahr in verschiedene Theater und dann hast du alles mal gesehen. Manche schätzen das, wenn man ihnen sagt, da gehst du hin und da sind auch Perlen und Entdeckungen dabei und andere sagen, nee, ich fühle mich da total bevormundet. Deswegen ist das nicht mehr unser Verständnis von Kulturvermittlung. Wir machen das anders, wir machen Angebote, wir versuchen einzuladen, wir versuchen auch begleitete Veranstaltungen anzubieten, wo zum Beispiel nicht am Anfang eine Dramaturgin oder ein Regisseur spricht, sondern wo auch auf Augenhöhe jemand aus unserem Club zu den Clubmitgliedern spricht und sagt, ich bin so begeistert von diesem Stück, dass ich einfach euch anstecken möchte mit dieser Begeisterung. Ich erzähle euch ein bisschen was drüber. Das ist einfach die Form von Einladung, die wir dann aussprechen wollen, gemeinsam auch was zu erleben und dann danach auch wieder drüber zu sprechen, weil was wir jetzt noch gar nicht angeschnitten hatten, ist ja immer die Behauptung, dass Kultur oder Kunst so ein soziales Erlebnis ist. Wenn ich im Theater sitze und rechts und links neben mir ist eine wildfremde Person, dann gibt es nicht viele, die da ins Gespräch gehen in der Pause. Und wir versuchen aber auch Anschluss zu bieten, dass man miteinander reden kann über das, was man gesehen hat. Und in einer Stadt, in der 60% der Menschen alleine leben, ist es ein ganz großes Bedürfnis, sich auch über Dinge, die man erlebt und gesehen hat, auszutauschen. Und
das ist der Community-Gedanke,
genau,
der
bei euch ist. Genau, das ist das Angebot, das wir machen wollen. Genau.
Ja, allein, dass ihr ja euch umgenannt habt zu Theaterclub oder Kulturclub.
Ja, Kulturclub
ist ja schon eigentlich eine Aussage für sich dann auch schon, ja.
Ich komme natürlich aus einer Zeit, 1919, da gab es die Volksbühnen, die kamen so aus der gewerkschaftlichen Ecke und dann gab es aus der konservativ-christlichen Bewegung die Theatergemeinden, die auch, also das hat durchaus auch beinhaltet, dass man da auch mal nach Rom gefahren ist, nicht nur ins Theater gegangen ist und das hat sich natürlich geändert, also diese ideologische Trennung, die es da gab, die ist nicht mehr da.
Vielleicht ist das ja auch ein Schlüssel auch bei dir, Reiko, dass das so ein bisschen ein Gemeinschaftserlebnis wird. Also das Kulturerlebnis als Gemeinschaftserlebnis. Man sieht da auch wirklich Familienverbände, die dann kommen auf die Messe, Freunde, Freundeskreise, die auf die Messe gehen und das so ein bisschen als Gemeinschaftserlebnis auch haben, oder? Also ist das hilfreich eigentlich auch, um den Zugang hinzubekommen?
Also das mit den Kindern hinterfrage ich. Wenn meine beiden Söhne da sind, habe ich nur Stress auf der Messe. Ich würde gerne auf was eingehen, was du gesagt hast. Also es ist generell wichtig, dass Kunst ist für mich Teil der Kultur, sich ja auch immer ändert mit den gesellschaftlichen Änderungen, die wir haben. Industrialisierung, Digitalisierung, es ändert sich ja alles irgendwo. Und innerhalb dieser Veränderungen gilt auch die Werthaltigkeit, was für das jeweilige Individuum wichtig ist, einen neuen Weg. Kunst war, ich habe das vorhin schon gesagt, vor 250 Jahren nur wenigen zugänglich. Jetzt wird es immer zugänglicher, weil auf immer mehr Medien, immer mehr Kanälen die Menschen immer einfacher dazu kommen. Früher haben die gesagt, die Künstler und Künstlerinnen, das checkst du sowieso nicht. Die haben sich also als Bohem, ne? Diese Lebhaftigkeiten, die eigenen Künstlerclubs, Salons hieß das, glaube ich, damals, ne? Die haben ja selber dazu beigetragen, dass viele Leute gesagt haben, da komme ich gar nicht rein. Das ändert sich natürlich jetzt also automatisch im Bewusstsein. Ja, als Künstler, Künstlerin muss man heutzutage natürlich mehr machen, außer die Kreativität, aber das muss ich als Selbstständiger auch. Ja, also das muss jeder machen. Und ich finde aber, dass die Tatsache, das hatte ich vorhin gesagt, das war ein unterschwelliges Lob für euch, kreative Menschen, weil ihr die Einzigen seid, die das machen. Der Rest will wahrscheinlich auch lieber Gitarre spielen oder ins Wasser springen, ist aber BWLer oder Informatiker, weil es mehr Geld gibt. Ja, von daher verdient das sehr viel Respekt, was ihr macht. Und deswegen ist es auch wichtig, um den Kreis zu schließen, dass wir dieses Thema der Plattformpräsentation erweitern. Und zwar raus aus den heiligen Hallen der Akademien, der heiligen Hallen der Hochkultur. Ich weiß, ihr wollten das nicht sagen. Ohne zu differenzieren, was ist Subkultur, was ist Hochkultur. Es muss einfach, das ist heute so, die Menschen sind freier. Ja? Und die sind offener und sind auch selbstbewusster, um etwas zu tun. Muss man natürlich gucken, dass man verschiedene Formate hat. Man muss aber auch ganz klar sagen, vielleicht mag jemand keine Oper oder liest nicht gern oder guckt halt lieber TV. Mein Großer spielt halt lieber Switch. Ja, den kann ich mitnehmen. Das muss man aber auch akzeptieren. Ja? Und das ist aber auch ein Wandel der Zeit. Und ich finde es aber momentan gerade spannend, dass sich in der jungen Generation plötzlich wieder etwas regt, ja? was die Werthaltigkeit des Ganzen wieder verlangt. Und ich finde es wichtig, dass es Menschen gibt, das war das mit den Werten, ne? die Werte, und die Gesellschaft hat ja Werte verloren. Also Ehrlichkeit, Transparenz, Loyalität, Wertschätzung, Gegenseitigkeit, dass das wieder so ein bisschen hochkommt. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass man diese kreativen Menschen, die eben nicht diesen klassischen Brotjob haben, die 80% ihrer kreativen Zeit verlieren, weil sie sich selbst präsentieren müssen, eben eine Förderung gibt, eine Option, sich besser darauf vorzubereiten, indem man zum Beispiel sagt, das kann die Stadt tun, das kann der Staat tun, das machen die auch schon viel. Also da kann ich euch ein Lied singen, was ich in den letzten 20 Jahren alles gesehen habe. Aber auch Privatpersonen, ja, Mäzen, Förderer und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Thema, was für mich sehr viel wichtiger ist jetzt im Thema Kultur, weil Theater genauso. Also es gibt ja gar keine Möglichkeit mehr, sowas ökonomisch zu betreiben. Also betriebswirtschaftlich. Ja, das ist ein Punkt, den ich sehr wichtig finde einfach.
Ja, da würde ich ganz gerne auch einhaken und nochmal an die Jenny geben. Jenny, du warst ja 30 Jahre im Kulturreferat München. Das heißt, du kennst eigentlich die Situation der Häuser, Theater, Museen, Konzertstätten. Die Frage ist ja, wenn weniger Geld da ist, muss man sich ja auch überlegen, ob man es umschichtet. Also ob das immer alles noch so betrieben werden muss, was man betreibt, oder ob immer alles nötig ist. Da hast du, glaube ich, auch eine Meinung dazu.
Also es wurde ja in den Jahren des Sparens, die ja nicht jetzt gerade erst beginnen, sondern die schon ein bisschen andauern, von der Stadt München zumindest im Kulturbereich, die freie Szene beispielsweise vom Sparen ausgenommen. Aus dem Grund heraus, weil man gesagt hat, wenn man an der Stelle, wo eh schon sehr prekäre Verhältnisse herrschen, Geld wegnimmt, dann stirbt da vieles, was nicht mehr aufzubauen ist. Die Institutionen haben dann überproportional mehr gespart, um diese Vorgabe zu ermöglichen. Und natürlich hinterfragt man auch in den großen Häusern, schränkt uns das jetzt inhaltlich ein? Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir damit um? Ich glaube, das Wichtigste ist für viele, einen Planungshorizont zu haben. Dann kann man jeden Betrieb, auch einen Kulturbetrieb, in verschiedene Richtungen auch steuern. Also egal, ob jetzt ein Museum oder ein Theater. Aber wenn halt schon 16 Premieren geplant sind und dann wird das Geld gekürzt, wird es halt schwierig, so mittendrin. Oder wenn halt 8 Ausstellungen verabredet sind und für die letzten beiden reicht das Geld plötzlich nicht mehr, dann ist man ja auch in Verpflichtungen Leihgebern gegenüber, Partnern gegenüber und so weiter. Also ich glaube, es ist eher dieses Hauruck in der Politik, so hoch, jetzt ist plötzlich das Geld alle. Ja, also so funktioniert der Unternehmertum auch nicht. Und wenn man möchte, dass auch Kulturinstitutionen mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit geführt werden, was ja auch der Fall ist, es gibt ja oft Doppelspitzen, eine kaufmännische und eine inhaltliche Leitung, und spielt das Thema Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit natürlich auch eine Rolle und muss es auch. Also wie wir mit Ressourcen umgehen, ob wir Bühnenbilder einfach wegwerfen, wenn sie uns dann doch nicht so gefallen, wie sie gezeichnet waren, sind die jetzt gebaut worden, wir haben ja die Werkstätten, aber jetzt überlegen wir es uns anders. Das können sich ja manche Theater überhaupt gar nicht leisten. Und die Frage ist, muss man sich sowas auch leisten können? Natürlich erwarten wir in der Oper eine andere Opulenz als in einem freien Szenetheater. Das ist diesem Genre ja schon immanent, dass da aus dem Vollen geschöpft wird. Und das ist ja auch ein Kulturgut, dass wir das auch haben. Aber ich finde, wenn die Betriebe sich nach innen durchaus auch mal hinterfragen, müssen Abläufe so sein, müssen wir mit Ressourcen so umgehen, müssen wir immer das Maximum rausholen, müssen wir auch immer das Personal wirklich überstrapazieren mit der Produktionsfrequenz, die wir haben, oder müssen wir uns nicht manchmal auch da wieder ein bisschen zurückholen? Ja? Also ich glaube, das Sparen löst halt manchmal auch wichtige Diskussionen aus. Kann man vielleicht auch anders anregen, aber das Sparen erzwingt es. Und es ist deswegen schon auch immer wieder gibt es ja diese Phasen, ja, das ist immer wieder notwendig, dann auch viel drüber zu sprechen. Wie gehen wir jetzt damit um? Also ich glaube, man muss da darüber auch im Austausch sein, auch politisch im Austausch sein. Da hat ein Stadtrat auch eine Rolle, da hat eine Intendanz eine Rolle. Ich finde immer ein bisschen schade, dass das Publikum so gar nicht vorkommt, dass man da nicht auch mal nachfragt. Also was ist für euch denn auch unentbehrlich und wichtig und wie kommen wir denn da auch in den Dialog miteinander? Und das versuchen wir als Publikumsorganisation beizutragen, indem wir auch jeden Monat ein Thema setzen bei den Kulturentscheidern. Wenn wir unser Monatsmagazin versenden und das geht auch an unsere wichtigen Partner, dann bringen wir auch immer Themen auf, die das Publikum beschäftigen, weil wir ja eine Publikumsorganisation sind. Und da bin ich oft überrascht, dass da nicht mehr nachgefragt wird. Also, dass da nicht mehr Austausch gesucht wird. Ich fände das unglaublich wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, weil man wünscht sich ja auch ein Publikum, das gleichzeitig eine Lobby ist und das sagt, wir wollen diese Häuser, wir wollen die Kultur, wir brauchen das alles. Es gab eine Riesenenttäuschung in der Pandemie. Wo waren denn die Demonstrationen für die Kultur? Also die Kneipen mussten wieder öffnen, dies, das, jenes musste passieren, aber die Kultur war mit den Bordellen und den Spielhöllen in der letzten Reihe. Jetzt kann man sagen, okay, ist auch irgendwie eine Wertschätzung mit Sex, Sales irgendwie auf der gleichen Ebene zu sein. Aber es war schon enttäuschend für viele, dass es gar keine Fürsprache gab. Dass es diese Publikumsstimmen nicht gab. Dass man für sich selber so eintreten muss. Und das ist wieder euer Thema, was wir im Vorgespräch hatten. Wo ist die Wertschätzung? Wer braucht uns? Wer begegnet uns wie? Das ist schon eine Frage, die alle angeht.
Also ich finde das sehr gefährliche Aussagen, was Sie da gerade machen, weil ich finde, das ist so ein Blick von außen, Sie kriegen 40 Milliarden oder wie auch immer. Das hat ja mit der wachsenden Strukturen, Realitäten, auch Ansprüche als staatliche Institution und nichts zu tun. Also das ist genau diesen Blick, ja, dann wird wieder große Museen, da geht doch keine rein. Also diese ganze Verallgemeinerungen, ja, über was für Geld für Kultur und Sparen ist gesund und so weiter. Ich halte das für sehr gefährliche Gedanken. Und möchte einfach nochmal sagen, da muss man viel differenzierter damit umgehen.
Ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie vielleicht an so einem Triggerpunkt. Ich habe nicht gesagt, dass ich Sparen gut finde, ja. Aber es ist halt eine Realität manchmal, ja, wenn Geld nur begrenzt verfügbar ist, dass man damit umgehen muss. Und ich finde, das löst auch manchmal Prozesse aus, die hätte man, oder Diskussionen, die hätte man auch sonst führen können. Also der Umgang mit Ressourcen, finde ich, ist auch in der Kunst und in der Kultur ein Thema. Wir leben in einer Welt, in der Ressourcen nicht unendlich zur Verfügung stehen. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn einfach Dinge weggeworfen werden, ohne zu überlegen, muss das an der Stelle sein? Und da beginnt schon auch ein Umdenken in zum Beispiel Theaterbetrieben, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Oder müssen so viele Tourneen sein mit so vielen Flugzeugen, wo Instrumente von A nach B transportiert werden? Geht das heute auch anders? Wie verhalten wir uns? Und da beschäftigen sich die Münchner Philharmoniker genauso damit wie andere Einrichtungen. Was haben wir da auch für eine gesellschaftliche und politische Aufgabe mit unserem eigenen Verhalten?
Frau Pontoppidan, Sie wollten, glaube ich, noch was erwidern, oder?
Ja, weil selbstverständlich sollen wir nicht die eine gegen die anderen ausspielen, aber wir sollen auch nicht unterstellen, dass Kulturbetriebe nicht eh schon sich mit diesen Themen beschäftigen. Und dafür brauchen wir nicht nochmal eine Kürzung zu unseren Budgets, um zu überlegen, wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie gehen wir mit den Mitarbeiterinnen um? Wie gehen wir mit den Studierenden um? Also das ist das, wogegen ich mich wehre, ist diese Unterstellung, dass wir dann plötzlich in eine Diskussion kommen, die nicht hier eh schon stattfindet. Weil es ist ja der Anspruch an das, was wir leisten sollen, wächst permanent. Der wächst von Seite des Staates, ja, also was wir leisten sollen, wächst aber auch, weil die Welt komplexer wird. Ja, von Seite der Studierenden, welche Sprachen, wer soll hier, welche Haltungen soll hier repräsentiert werden. Ja, und wir versuchen das alles zu erfüllen, wir versuchen auch der Ökobilanz und zu erfüllen. Also das ist der Realität, glaube ich, für alle staatliche Kunst- und Kulturinstitutionen, dass wir wirklich hart kämpfen, um diese Ansprüche zu erfüllen. Ja? Und dafür verdient uns auch ein bisschen Anerkennung.
Absolut. Also wir haben ja vorher verabredet, wir bringen noch ein bisschen Feuer in die Diskussion so gegen Ende, damit es nicht langweilig wird. Es ist nie pauschal für alle eine Aussage getroffen mit dem, was ich jetzt vorher sagte. Ja, es gibt natürlich Institutionen, die sich genau mit diesen Fragen sehr früh schon beschäftigt haben. Aber es gibt einfach auch die anderen. Und ich finde, das muss man dann immer im Einzelfall auch beleuchten. Und es ist einfach nochmal schon ein Privileg, an einem Haus mit einer Infrastruktur, mit einem großen Budget auch arbeiten zu können, mit vielleicht sogar unbefristeten Verträgen auch arbeiten zu können, im Vergleich zu Häusern, die künstlerisch auch eine sehr hohe Qualität zum Beispiel in der freien Szene erbringen, die nicht mal ihr Ensemble anstellen können, die sind nicht mal durchversichert, das sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich von einer Produktion zur anderen hangeln und die auch nicht schlechter sind als eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in den Kammerspielen, aber in einer völlig anderen Lebenssituation sind. Wer sind denn die, die Kunst und Kultur fördern könnten? Also was trägt das Publikum dazu bei? Was ist mit Mäzenatentum in der heutigen Form? Es gibt ja durchaus auch große Sponsoren, Sponsorinnen. Was sind aber dann auch deren Einflüsse? Es gibt natürlich Geld, das in Kultur und Kunst gelenkt wird von Stiftungen. Es gibt da ganz viele Finanzierungsmöglichkeiten. Es ist ja nicht nur der Staat. Und die Frage ist eben auch, wie ist da der Gesamtzusammenhang und wen kann man da vielleicht auch adressieren?
Ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen versuchen, das zusammenzuführen. Was brauchen wir denn eigentlich? Also was wäre eigentlich so jetzt nicht im Sinne von Fantasie, Wunschdenken, sondern was wären realistische Wünsche auch an die Konsumenten von Kunst und Kultur? Also ich bin selber gerne in Kulturveranstaltungen, gehe selber gern in Kunstausstellungen und muss natürlich auch bereit sein, dafür dann auch einen angemessenen Preis zu bezahlen. Und wenn ich mir dann anschaue, dass man teilweise für Tickets irgendwelche Preise bezahlt und man weiß aber gleichzeitig, dass es längst nicht reicht, um die Kosten zu decken, ist es natürlich frustrierend, aber man hat natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Möglichkeit, diese Institutionen zum Beispiel über Freundeskreise oder fast jedes Museum, Opern etc. haben ja auch Freundeskreise, das zu unterstützen, was ich auch tue. Wir haben auch über die Kunstvereine noch gar nicht gesprochen. Also ich glaube, gerade die Kunstvereine haben eine ganz wichtige Funktion, weil sie ja gerade auch Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt noch nicht so durch Auktionsergebnisse gehypt sind und ihren Platz vielleicht noch nicht so gefunden haben, auch eine Ausstellungsbühne bieten. Letztendlich ist es ja so, dass die Fördermittel, also letztens kam eine Meldung, dass der Kultusminister Weimar eigentlich ja für nächstes Jahr viel mehr Budget zur Verfügung stellt. Die Frage ist nur, wo geht das hin? Das geht in Gedenkstättenkonzepte viel, das geht in das Thema Restitution von Raubkunst, alles wichtige Themen, hätten auch längst erledigt werden müssen, meines Erachtens. Aber sowas wie freie Räume, dritte Orte, freie Szene, Möglichkeiten, sich zu präsentieren, die leiden ja in erster Linie. Und man muss sich überlegen, wo findet man dann noch Raum, um diese neuen Konzepte zu leben, die ich für unglaublich wichtig finde, um uns einfach auch, um unser aller Geist in Bewegung zu halten, sage ich jetzt mal, sich immer wieder kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Also würde ich gerne jetzt mal so ein bisschen versuchen, eine Art Schlussrunde einzuläuten. Was wäre eigentlich so der Wunsch an die Teile der Gesellschaft, der Politik, um praktisch die Kunst und die Kultur zu stützen und den Betrieb am Laufen zu halten? Sie dürfen beginnen. Wunschkonzert ist eingeläutet.
Wunschkonzert? Nee, es ist gar kein großes Wunsch, sondern ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen verstehen, dass auch einen kleinen Beitrag, genauso wie einen großen Beitrag, extrem wichtig ist, ja, für die Kunst. Ich plädiere natürlich dafür, die Studierende zu unterstützen. Das ist auch meine Aufgabe, das zu tun. Aber ich finde, oft wird so getan, ja, da muss man Kunst kaufen oder man muss Mäzen werden oder so. Naja, man kann ja damit anfangen, dass man zum Diplomausstellung kommt. 6. Februar ist die Eröffnung, geht bis zum 10. Man kann aber auch in der Akademieverein ja, Mitglied werden, mitarbeiten. Man kann, ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann auch bei der Auktion, kann man auch relativ günstig tolle Werke kaufen. Man kann aber auch, ja, man kann ein Deutschlandstipendium stiften für die Akademie. Das wäre in dem Fall 1.800 Euro von Ihnen und der Staat verdoppelt diese Summe. Also das heißt, aus Ihrem Geld wird nochmal doppelt so viel für Studierende. Aber manchmal kann man auch nur in dem Moment einfach mit einer Künstlerin über die Arbeit sprechen und sagen, was es bei einer auslöst. Natürlich, Künstlerinnen brauchen Geld, das ist klar. Und wir müssen sie unterstützen. Aber wir müssen sie so unterstützen, wie wir es alle können. Und da sind alle Beiträge gleich wichtig. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dass wir das auch aus der freien Kunst festhalten.
Reiko?
Ja, das ist für mich gerade schwierig, was ich so höre. Ich denke da an meine Jugend, wo ich jung war und die Welt verändern wollte. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht nicht mehr nur da sitzen und sagen, die anderen sollen tun, sondern dass auch die jungen Leute, die Akademien, die Studentinnen und Studenten selber aktiv sind. Weil jeder Unternehmer, und ich bin ja auch einer, muss genau das machen. Ich muss meine Familie versorgen, meine Kinder, ich muss Wohnraum, Versicherung, ich muss meine Kunden suchen. Die kommen nicht zugeflogen, der Staat zahlt mir auch nichts. Ich weiß es leider nicht, inwieweit sowas, ich bin ja nicht BWL-Informatiker, deswegen rede ich jetzt so. Ich weiß leider nicht, wie weit sowas an der Akademie gelehrt wird, das reale Leben draußen. Neben dem Thema des Kreativseins, des Schaffens, das weiß ich nicht, ich kann mir keine Meinung bilden, aber ich würde mir wünschen, dass das mehr passiert. Auf der anderen Seite, wir sehen das ja gerade hier, es ist ja eine Akzeptanz da. Und das hatte ich vorhin angesprochen, der Wandel in der Gesellschaft sorgt dafür, dass immer mehr Menschen Kultur auch genießen werden und sich leisten können und offener dafür sind, aber das braucht halt einfach Zeit. Und das Thema eines Bedarfs, brauche ich jetzt ein Theaterstück oder kaufe ich mir ein Auto, kaufe ich mir ein Bild oder gehe ich lieber mit meinen Kindern Skifahren, muss ja jeder individuell regeln. Das muss man halt auch akzeptieren, dass die Gesellschaft nicht dafür da ist, so zu machen, sondern dass der jeweilige Bedarf des Einzelnen sich nach der Situation richtet. Zum Thema wandelnde Gesellschaft, wandelnde Ansprüche. Ich glaube, das muss man beachten, weil die Bereitschaft, glaube ich, also ich kann das jetzt aus Eventsicht sagen, also Corona war für uns auch kacke. Ja, als Eventler konnte ich nichts machen. Jetzt habe ich 2 Kinder, eine Frau und war kurz vor Existenztod. Ne? Ja, was soll ich machen? Da kann ich jetzt jammern oder ich versuche selber was auf die Beine zu stellen, aktiv zu werden. Liegt aber daran, dass ich jetzt einfach in meinem Leben auch schon mehrere Sachen gemacht habe, also Erfahrung habe einfach. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich dort auseinandersetzt, was eben in der Gesellschaft passiert. Ja, wir haben ja so viele Sachen, über die wir uns alle aufregen. Ich kann nur empfehlen, wie gesagt, ich war mal in Südafrika, ich war in Südamerika, mal in den Slums und Co. Da denke ich nicht mehr drüber nach, ob ich mir eine Jeans kaufe oder nicht. Da weine ich, weil ich das sehe, was die Menschen eigentlich haben. Also uns geht es ja eigentlich gut hier. Ja, natürlich haben wir Herausforderungen und wir haben Wünsche, aber man muss es auch immer im Großen, im Makrokontext sehen. Und ich glaube, dass wenn alle Seiten versuchen, sich an einer Lösung zu orientieren, also nicht zu sagen, der Rezipient muss, oder nicht nur sagen muss, weil Hersteller sind sie nicht, ne? Also wir hatten ja das Problem, als wir gegründet worden sind, hießen wir Produzentenmessen. Welcher Künstler ist denn ein Produzent? Gar keiner. Ja, das ist eine Frechheit.
Themaverfehlung.
Ja, aber na, so hieß es damals, herablassen von der klassischen Kunstszene, ne? Ist ja gar nicht so. Aber Künstler müssen sich heute selbst vermarkten. Die eine Galerie aus den 90ern, die mich groß macht, gibt es einfach gar nicht mehr. Ja? Mhm. Und das meine ich mit Wunsch, dass alle Seiten so ein bisschen nicht jammern und rummetzen, sondern sagen, okay, wie kann ich was rausmachen? Wie kann ich da was optimieren?
Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass, soviel ich weiß, bei deiner Messe, es wird ja auch kuratiert, wer dort überhaupt ausstellt. Die Kuratorin ist auch da, ist Kunsthistorikerin. Also es ist schon auch eine Jury dabei oder eine professionelle Begleitung. Also da kann jetzt nicht jeder kommen. Und vielleicht zu deiner Frage, bereitet die Akademie vor, Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja diese Vorlesungsreihe oder Vortragsreihe Munich Network, wo sie speziell untersuchen, wie Künstler und Künstlerinnen gerade in München, glaube ich, in Kontakt kommen, ne? Ja, also ich glaube, das ist zunehmend ein Thema.
Ich biete euch einfach mal an, ne, bei uns mal auszustellen, weil ich kann dir garantieren, wenn du mit den ganzen Leuten redest und die bringen dir Wertschätzung entgegen, weil sie dich fragen, weil sie das loben, dann wirst du dich gut fühlen dabei. Ja, das Thema ist nicht immer das Verkaufen. Wir haben so viele Künstler, Künstlerinnen, die nicht verkaufen, die kommen und sagen, wow, das war aber geil, weil ich habe Gänsehaut besprochen, die wollten das wissen. Der böse Galerist hat auch geholfen, weil der auch seine Arbeit tut, damit Künstler groß werden. Aber es geht darum, dass man einfach mal an der Front ist und das live erlebt. Also ich kann es euch nur empfehlen, ich würde das auch fördern, ne, damit das nichts kostet. Ich habe das schon mehrmals angesprochen. Das ist das, was ich eigentlich meine. Da kann man wirklich mal an die Front gehen, ne, sage ich immer so. Ihr habt es ja gesehen. Viele von euch kannten ja Dietmuck auch nicht. Hm. Und ich habe von allen gehört, dass am meisten, da ging es irgendwie Kunst, sondern um das Gefühl, ja, dass das Miteinander, dass der Umgang davon.
Ja, der hat, Austausch, ja. Auch, ja. Also ich habe das dann auch mal recherchiert, von was leben Künstler eigentlich, weil das hat mich interessiert, weil ich mir immer überlegt habe, wie viele verkaufen Werke oder wie viele machen vielleicht auch Ausstellungen, wo Werke sind, die man gar nicht in ein Wohnzimmer stellen kann, weil sie irgendwie viel zu groß sind, weil sie vielleicht auch vergänglich sind oder so. Und ich meine, dass bei den meisten Kunstschaffenden der Verkauf eigentlich der kleinste Teil des Einkommens ist, sondern dass es mehr Ausstellungsentgelte sind, Fördermittel sind und solche Dinge, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt haben wir noch Jenny Becker. Was braucht
ihr? Also wir haben uns als Verein tatsächlich gefragt, was können wir beitragen als Kulturverein? Wir sind in der besonderen Lage, dass wir Immobilien besitzen, aus deren Erträgen wir zum Teil eben unseren gemeinnützigen Auftrag auch finanzieren. Das heißt, wir machen das ohne öffentliche Förderung. Und wir haben uns zum Beispiel entschlossen, in unseren Häusern im Bahnhofsviertel nicht zu vermieten an eine Spielhölle. Da hätte man eine Menge Geld verdient, ja. Sondern wir haben gesagt, wir schreiben das Erdgeschoss bei uns aus an Kultur, Kreativwirtschaft, und gucken einfach mal, was passiert da. Wer möchte so einen Raum bespielen? Mhm. Mit sehr günstiger Miete, weil wir das eben über unseren gemeinnützigen Zweck auch argumentieren können an der Stelle. Und tatsächlich ist ein offener Raum entstanden für Kunst, Kultur und Zusammenkunft. Die Carreteria zusammen mit der Caritas. Und das tut dem Viertel sehr gut. Das ist schon eine Aussage, die wir als Immobilieneigentümerin, als Verein auch treffen. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Nachbarschaft. Das löst Diskussionen aus, das löst Fragen aus. Und ich frage natürlich auch andere Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer in der Nachbarschaft, was könnte denn euer Beitrag sein, um so ein Viertel gut zu gestalten, um auch Räume zu eröffnen und auch unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden und auch vielleicht einen kulturellen Beitrag zu leisten. Und das zeigt einfach, man kann mit einer Aktivität auch sehr viel auslösen. Und man kann da, wie der Reiko sagte, auch bei sich selber mal anfangen. Und dann kann man auch leichter mit anderen ins Gespräch gehen, um die auch zu motivieren.
Ich würde jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ganz gerne das Schlusswort einläuten, wenn es recht ist, es sei denn, irgendwas drückt jetzt noch, muss jetzt unbedingt noch raus. Möchte auch gar nicht mehr so viel reden. Ich möchte mich in erster Linie bedanken für die Rednerinnen und Redner am Podium, für die tollen Beiträge. Ganz herzlichen Dank an euch alle. Ich danke natürlich auch dem Publikum, dass sie gekommen sind, so lange ausgeharrt haben, und auch allen Helferinnen und Helfern, die heute mitgewirkt haben. Und ich denke, wir haben einen Überblick bekommen. Wir können viele Themen natürlich nur anreißen heute, und man könnte noch Tage, Stunden darüber diskutieren, was Kultur ist, was es braucht, um sie zu fördern. Ich glaube, ein paar inspirierende Gedanken können wir hoffentlich alle mitnehmen. Auf jeden Fall nehme ich mit oder fühle mich bestärkt, dass ich mich weiterhin engagieren werde für die Kunst, dass sie gestützt wird, dass diese Freiräume in den Akademien gehalten werden. Ich glaube, dass das total wichtig ist und wir am Ende alle als Gesellschaft davon profitieren. Und ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von Gerhard Richter, der Mann hat's geschafft sozusagen. Also das ist, glaube ich, der bekannteste und bedeutendste noch lebende Künstler Deutschlands, der eine sehr große Retrospektive gerade in Paris hat. Die Leute stehen Schlange. Und er hat den einfachen Satz gesagt, die Kunst ist die höchste Form von Hoffnung. Und in diesem Sinne möchte ich ganz gerne den Abend beschließen, bedanke mich fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute. Wenn dich unsere Episode inspiriert hat, dann empfehle uns gerne deinen Freundinnen und Freunden weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Eure Manuela Nitsche.